Vielen Dank, Herr Breuer, für die Einführung und Begrüßung. Auch Ihnen von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur heutigen Veranstaltung. Sie bildet den Abschluss einer insgesamt siebenteiligen Reihe, die wir in diesem Jahr an verschiedenen Orten in unserer Region durchgeführt haben, in einer Trägergemeinschaft des Bundes Katholischer Unternehmer, des Referats Dialog und Verkündigung des Erzbistums Köln, des Katholisch-Sozialen Instituts und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es ist heute die siebte Veranstaltung und wie gesagt die letzte in diesem Rahmen. Aber vielleicht sind dadurch ja Anregungen an den verschiedenen Standorten auch gekommen für weitere Gespräche in diesem Zusammenhang. Die Idee war es bei dieser Reihe, wirtschaftsethische Fragestellungen mal bewusst aus einer christlichen und einer muslimischen Perspektive heraus zu beleuchten, die gemeinsamen Positionen vorzustellen und da dann auch in einen Diskurs und Austausch zu kommen. Und es ist uns gelungen, alle sieben Einzelveranstaltungen mit prominenten, guten Referierenden füllen zu können und diesen Dialog tatsächlich zu führen. Heute Abend steht das Thema der Geschlechtergerechtigkeit im Mittelpunkt. Und da kann man sicherlich aus einer theologischen Perspektive drüber sprechen und die Gleichwertigkeit, die in beiden Religionen betont wird, noch einmal feststellen. Man kann aber auch natürlich historische wie auch gesellschaftliche Fragen der konkreten Benachteiligung der Geschlechter feststellen und sicherlich auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt festhalten. Ich möchte nur mit einem kurzen Beispiel beginnen, das uns noch einmal etwas in die Thematik einführt. Am 10. September diesen Jahres hat das erste Bürgerforum über Raumfahrt in Europa stattgefunden. Zeitgleich in allen 22 Mitgliedstaaten der Europäischen Raumfahrtagentur. Die deutsche Veranstaltung fand in Darmstadt statt und eine Teilnehmerin sagte dann im Vorfeld, 490 Menschen waren bisher im All, davon waren bloß 60 Frauen. Das muss sich ändern. Bei der Veranstaltung selbst ist dann diese Thematik heftig diskutiert worden und viele gerade der Teilnehmerinnen waren der Meinung, dass Frauen nicht in den Weltraum gehören, weil man ihnen diese Aufgabe wohl nicht zutraut. Mich als Star Trek-Fan interessiert das natürlich. Abgesehen von Benachteiligungen sind Frauenrechte und damit Menschenrechte global in Gefahr, wo es um verbale oder körperliche Gewalt gegen Frauen geht. Morgen vor einer Woche fand der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Auch hier in Köln gab es Veranstaltungen dazu. Bischof Franz Josef Bode, der Vorsitzende der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz, sagte, vielfach ist Gewalt gesellschaftlicher Ausdruck einer Sicht, die Frauen eine untergeordnete Stellung zuschreibt oder sie als Besitz betrachtet. Damit wird ihnen eine eigene, gleichberechtigte Würde abgesprochen. Zwei Aspekte, mit denen ich in den heutigen Abend einführen möchte, und wir haben uns gedacht, dass wir sowohl aus einer religiösen Perspektive auf das Thema schauen, aber auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive, und dazu werden wir zunächst zwei Beiträge der beiden Referentinnen hören, von Frau Mohagegi und Frau Fischer, bevor wir dann in den Austausch hier auf dem Podium, aber dann vor allem auch in den Austausch mit Ihnen treten. Ich möchte Ihnen jetzt kurz die Referentinnen vorstellen. Zu meiner Linken freue ich mich, Frau Maria Fischer heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Sie haben Politikwissenschaften, Völkerrecht und Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster studiert, sind seit 1991 im Bereich der Personalberatung tätig und seit 2002 Gesellschafterin und Gründerin der internationalen Personalberatung HRM, Human Resources Management in Düsseldorf mit Kunden und ja, Projekten in der ganzen Welt, wie ich entnehmen konnte. Sie sind die Vorsitzende des Bundes katholischer Unternehmer der Diözesangruppe Düsseldorf und, wie wir eben schon festgestellt haben, auch maßgeblich an dem Projekt Theo, diesem sicherlich bedeutenden oder bedeutendsten katholischen Nachrichtenorgan beteiligt. Und auf ihrer Homepage steht ein schönes Motto: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Zu meiner Rechten darf ich begrüßen, aus Hannover angereist, Frau Hamide Mohagegi. Sie haben in Teheran Rechtswissenschaften, in Hannover Religionswissenschaften und in Hamburg islamische Theologie studiert, sind seit vielen Jahren im Bereich des interreligiösen Dialogs engagiert, sind bei vielen Kirchen- und Katholikentagen aktiv mit dabei gewesen, waren auch bei der zweiten Runde der Deutschen Islamkonferenz und sind derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für islamische Theologie an der Universität Paderborn und am Institut für evangelische Theologie selbiger Universität, sodass auch die Theologie heute durch Sie bei uns gut vertreten ist. Sie haben eine Reihe von Publikationen veröffentlicht und da möchte ich nur zwei von erwähnen. Zwei Bücher, die versuchen, auch den Koran und das religiöse Denken von Muslimen gerade Kindern verständlich zu machen. Was uns der Koran sagt für Kinder in einfacher Sprache oder Sein sind die schönsten Namen, Texte des Koran in einfacher Sprache. Aber auch mit Klaus von Stosch zusammen das Buch herausgegeben, Moderne Zugänge zum Islam, Plädoyer für eine dialogische Theologie. Last not least, vor zwei Monaten hat Ihnen der Bundespräsident das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen, um damit Ihr Engagement im Dialog ausgezeichnet, eine sicherlich verdiente Auszeichnung. Sie beide herzlich willkommen heute Abend und ich würde vorschlagen, dass wir mit Ihrem Beitrag der muslimischen Perspektive beginnen und dann die Runde fortsetzen. Schade, dass Frau Heimbach-Steins heute nicht da ist, aber dafür können Sie beide ein paar Minuten länger sprechen als vorgesehen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue ich mich, dass wir heute Abend miteinander dann sprechen können. Also zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, jetzt aus islamischer Perspektive, habe ich mir dann so gedacht, wie gehe ich dann das Thema an und was ist dann so für mich an erster Stelle ganz wichtig. Klar, dass dann so zur Zeit, so aktuell, ich muss erstmal meine Uhr schauen oder sagen Sie mir, Karte. Sie wissen, dass die Theologen und Theologinnen gerne lange sprechen. Dass dann natürlich für mich an erster Stelle wichtig ist, was die Quellen dazu sagen. Und dann auch natürlich, dass die aktuelle Lage ist dann immer, hört man ja nicht immer, aber öfter mal hört, dass dann die muslimische Frauen unter Druck sind und bevormundet sind und dass dann der Ruf ist sehr schlecht, dass dann eben den muslimischen Frauen schlecht geht. Das ist teilweise sicherlich richtig und da sind ja auch muslimische Frauen nicht anders als alle anderen Frauen auf dieser Welt, dass man jetzt nicht die muslimische Frauen sagen kann oder der Islam sagen kann, sondern auch da diese facettenreiche Richtungen und auch Kulturen, die dann damit verbunden ist, immer in Betracht ziehen muss. Das heißt, Sie wissen, dass dann so jede Religion immer so eingebettet in eine Kultur ist und mit dieser Kultur sehr stark verbunden ist. Und da muss man dann immer schauen, das, was man sieht, ob tatsächlich theologische, religiöse Grundlagen haben oder tatsächlich dann auch kulturelle Erscheinungsformen sind. Für mich sind natürlich die beiden Quellen ganz wichtig, dass dann eben an erster Stelle der Koran ist für uns Muslime ganz wichtig, zu schauen, was dann der Koran, ob der Koran oder was der Koran dann zu diesem Thema sagt. Und dann auch natürlich die Tradition, die uns durch Prophet Muhammad weitergegeben wurde. Der Koran ist nach unserem Vorstellen natürlich Offenbarung Gottes, das heißt, ist dann durch Inspiration an Propheten Muhammad, durch Worte Engel Gabriel an Propheten Muhammad gegeben. Dennoch ist ein Buch oder die Worte im Koran sind natürlich an die Menschen adressiert, die im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel gelebt haben. Und da ist es eindeutig, dass wir den Begriff Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nicht im Koran direkt finden können. Das ist aber dann die Frage, ob die koranischen Ausführungen uns dann die Möglichkeit geben zu sagen, dass wir theologisch überhaupt kein Problem haben, wenn wir jetzt heute an dieser Stelle stehen, wo wir so selbstverständlich von Gleichberechtigung sprechen, obwohl auch in manchen Stellen Gleichberechtigung nicht so ganz wirklich Gleichberechtigung ist, wie es dann sein sollte. Der Koran spricht tatsächlich von Gleichwertigkeit aller Geschlechter, aller Menschen. Und das ist dann so praktisch eine sehr stabile Grundlage zu sagen, dass wir das bejahen können. Der Koran spricht dann so von Frauen, die dann so als Vorbilder gelten. Und diese Frauengestalten im Koran sind alles andere als unterdrückt. Es ist einmal Maria, der dann als ausgezeichnete Frau im Koran dargestellt wird. Es ist dann so die Aktivitäten von Königin von Saba, dass es dann auch gewürdigt wird, dass sie als Königin auch gerecht war und auch eine patente Königin gewesen ist. Dann ist es die Rede von Pharaos Frau, wie sie dann so selbst verständlich gegenüber ihrem Mann auch sehr selbstbewusst gegen ihn dann gearbeitet hat oder auch gegen ihn ihr eigenes Leben geführt hat. Und dann ist es auch die Rede zum Beispiel von die Mutter und von der Schwester von Mose. Das sind alle Frauen, die als Auserwählte gelten im Koran, als Frauen, die dann direkte Beziehung, direkte Kontakt zu Gott hatten, Gott mit ihnen gesprochen hat. Und wenn Gott mit den Menschen spricht, dann heißt es, dass es dann gar kein Problem ist, wenn er dann zu Propheten spricht, dass er auch durchaus zu Frauen gesprochen hat, die dann eine besondere Rolle in der islamischen Tradition haben. Dann haben wir natürlich auch die Tradition von Prophet Muhammad. Die erste muslimische Frau, Khadija, seine Frau, ist eine ausgezeichnete und erfolgreiche Unternehmerin gewesen. Khadija ist zweifache Witwe gewesen. Sie hatte dann so ein Vermögen geerbt von ihren beiden Ehemännern und sie hat selbst als Frau das verwaltet. Sie war diejenige, die dann Muhammad eingestellt hat, damit er, weil ja für die Frauen in der Wüste damalige Zeit nicht möglich war, dass die Karawane selbst dann so begleiten, dass sie durchaus so männliche Eingestellte hatten, die dann für sie diese Reisen gemacht haben. Khadija hatte ihn eingestellt und ihn dann so mit der Karawane weggeschickt. Das heißt, da ist es auch überhaupt kein Thema, dass man sagt, ja, dürfte das nicht sein, auch nachdem dann der Prophet Muhammad die Berufung hatte und Prophet geworden ist, durchaus auch diese Ehe als vorbildhaft auch dargestellt wird in der islamischen Tradition. Der Koran selbst hat ja auch eine geschlechtergerechte Sprache, wenn es dann darum geht, dass dann die Situation der Frauen in besondere Form hervorheben zu können. Die arabische Sprache, Spezifikum der arabischen Sprache ist, dass dann so männliche und weibliche Form hat und in männliche Form, wenn das in männliche Form ist, dann sind alle gemeint. Und wenn dann spezifisch sein sollte, dann wird hervorgehoben eben die weibliche oder die weibliche Form. Und da ist es an mehreren Stellen, dass dann die weibliche Form zusätzlich zur männlichen Form auch aufgeführt wird, damit man sieht, dass auch die Frauen gemeint sind. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich im Koran die rechtlichen Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. Das sind drei Beispiele, die dann immer wieder genannt werden. Einmal die Zeugenaussage der Frau, einmal die Erbschaft und einmal die Polygamie, das dann eben für die Frauen anders ist als für die Männer. Und da muss man natürlich schauen, was das bedeutet für damalige Zeit, dass überhaupt die Frauen Recht auf Erbe hatten, dass sie überhaupt, wenn nur die Hälfte, trotzdem bis dahin hatten sie kein Recht überhaupt auf Erbschaft. Durch den Koran bekommen sie ein Recht, was sie dann eben bis dahin nicht hatten. Das heißt, für damalige Zeit war innovativ, und diese innovative Idee im Koran ist für uns Wegweiser. Das zeigt, dass man auf jeden Fall, da Ungerechtigkeiten sind, da es dann so Missstände gibt, dass man auf jeden Fall auch etwas ändern muss. Das heißt, der Koran ist nicht so zu verstehen, dass man alles so eins zu eins überträgt auf unsere Zeit, sondern der Koran fordert immer den Menschen auf, darüber nachzudenken, die Vernunft einsetzen und auch schauen, an welche Stellen man eins zu eins übertragen kann oder man über diese rechtlichen Fragen, wenn die Situationen sich geändert haben, wie man das dann so heute auslegen soll und wie man dann heute damit umgehen soll. Ganz kurz zu Erbschaft vielleicht, warum das dann so ist, weil das ja immer wieder vorgeworfen wird, dass dann eben die Frauen die Hälfte erben, was dann die männliche Erbe erben. Das ist ja aus diesem Grund, weil für damalige Zeit erstens einmal Recht, was sie bekommen haben, zweitens, dass auch bis heute in viele muslimische Gesellschaften tatsächlich so ist, dass der Ehemann verpflichtet ist, die Frau und die Familie zu versorgen. Das heißt, der Ehemann hat dann immer finanziell mehr Last als die Frauen. Die Frauen, das, was sie erben, können sie für sich selbst einsetzen, können sie damit machen, was sie wollen. Aber der Mann ist verpflichtet, sowohl eigene Familie als auch, wenn der Vater gestorben ist, zum Beispiel die Mutter oder die Schwestern zu versorgen. Das heißt, die finanzielle Last ist größer, und wenn die gesellschaftlichen Strukturen so sind, wie auch damals gewesen ist, dann ist es sogar gerecht, dass er dann so mehr bekommt. Was dann die Zeugenaussage angeht, das ist auch nur ein Vers im Koran, und das ist dann einfach an diesem Beispiel auch zu schauen, wie der Koran auch gedeutet wird. Diese Stelle im Koran, wo dann gesagt wird, entweder zwei Männer oder ein Mann und zwei Frauen. Das geht dann nur, wenn man Schuldschein unterschreiben sollte, brauchte man damals zwei Zeugen. Und dadurch, dass dann die Frauen bis dahin überhaupt nicht als Zeuginnen aufgetreten sind, damit sie eine Unterstützung haben, das heißt, durch diesen Vers bekommen sie erstmal ein Recht, dass sie als Zeuginnen aussagen. Und damit sie dann vielleicht, weil sie nicht unerfahren waren, weil sie unkundig waren, sich nicht allein gelassen fühlen oder auch vielleicht durch Schamgefühl wollten sie nicht alleine vortreten, diese ihnen die Möglichkeit gegeben wird, dass sie dann zu zweit vortreten. Das ist aber wirklich in einem konkreten Fall, in einem Sonderfall. Und dass dann so im Laufe der Jahre, in Jahrzehnte, Jahrhunderte, dieser konkrete Fall jetzt als Allgemeinfall geworden ist in manche islamische Länder, dass dann immer die Stimme von zwei Frauen gleich ein Mann gesetzt wird, ist eine Entwicklung, die man jetzt nicht direkt aus dem Koran entnehmen kann, sondern diese rechtliche Entwicklung ist, die durchaus auch sehr stark in diese patriarchale Gedanken gut vorhanden sind. Und zum Schluss würde ich dann sagen, dass tatsächlich das, was wir dann so heute für die Situation manche muslimische Frauen sehen, da ist dann hauptsächlich diese patriarchale Strukturen, die in solche Länder gibt. Natürlich, um sich Recht zu fertigen, benutzt man die Religion dafür. Das ist immer so gewesen und weiter auch so ist. dass man immer eine Rechtfertigung für Gedankengut braucht. Und die Religion hat dann immer bis jetzt sehr gut dafür dienlich gewesen, dass man die Religion für die Rechtfertigung auch benutzt. Und das wird auch gemacht. Das heißt, diese Verwobenheit zwischen Kultur und Religion ist es sehr stark. Und das ist eine Aufgabe natürlich heute für uns, dass man schaut, wo ist dann tatsächlich Religion und wo ist dann die Kultur. Und vor allem die Religion so deuten, was wir heute deuten müssen und nicht, wie sie dann vielleicht im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel verstanden wurde. Und da gibt es der Koran uns genügend Belege und genügend Grundlagen dafür. Und das ist auch Anliegen vieler muslimischer Frauen heute, mit dem Glauben und aus Überzeugung mit ihrem eigenen Verständnis von Glauben auch darzustellen, dass sie dann eben Rechte haben und dass sie gleichberechtigt wie Männer sind und auch in allen Bereichen arbeiten können dürfen, wenn sie gerne möchten. Das heißt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist islamisch möglich, sogar auch gefordert, nach meinem Verständnis.
Herzlichen Dank. Dann darf ich gleich an Sie weitergeben.
Also das war gerade sehr beeindruckend. Ich habe mir überlegt, das, was ich eigentlich sagen wollte, da gucke ich mal, ob ich das nachher noch sage. Ich würde gerne was anderes sagen, wo ich auch darüber nachgedacht habe, was mir aber jetzt nochmal ganz deutlich geworden ist. Wenn wir als Christen mal auf unsere Geschichte gucken, die Bibel zeichnet sich, vor allem das Neue Testament, zeichnet sich durch ein unglaublich neues Frauenbild von Jesus aus, der ja auch in seiner Umgebung viele Dinge definiert hat oder auch Frauen die Möglichkeit gegeben hat, auch als Jüngerinnen bei ihm zu sein und in seiner Gefolgschaft zu sein. Und auch in der Bibel wird immer hochgezogen dieser eine Satz von Petrus, glaube ich, die Kirche schweige in der Kirche oder so was Ähnliches. Da weiß man auch nicht genau so. Ich habe gerade so gedacht, das Neue Testament ist vor 2000 Jahren entstanden und der Koran vor 1400 Jahren. Und ich habe mir irgendwie gedacht, die ganze Entwicklung von der Entstehung des Korans mit seinen Inhalten, mit dem, was Mohammed wollte, und dem, wie es dann in gesellschaftlichen Strukturen zum Teil missbraucht wurde, ist genau wie bei der Bibel und beim Christentum. Wir hatten, wie gesagt, einen Jesus, der mit Frauen absolut gleichberechtigt umgegangen ist. Und wenn wir uns dann angucken, wie die Kirche im Laufe der Jahrhunderte sich zu einer frauenfeindlichen Viereckveranstaltung entwickelt hat, Höhepunkt Hexenverfolgung und Ähnliches, da haben wir ja genau den gleichen Weg durchgemacht. Und es ist auch so, dass diese historisch-kritische Methode, was Sie ja gerade im Grunde auch auf den Koran angewendet haben, auch in der Kirche, glaube ich, seit 50 Jahren überhaupt erst nur ansatzweise salonfähig ist. Vorher war die Bibel auch eine Viereckveranstaltung, war geschrieben, war so, fertig, durfte auch nicht diskutiert werden, es durfte auch nicht geklärt werden, in welcher Weise die jeweilige gesellschaftliche Struktur, dass die Umgebung verbunden ist mit dem Wording oder mit der Art und Weise, wie Texte geschrieben werden. So, und seit 50 Jahren maximal geht es so im Christentum, vor allem in der katholischen Kirche, dass die sogenannte historische kritische Methode akzeptiert wird. Das heißt, man guckt, was hat denn zum Beispiel Jesus eigentlich wirklich gemeint und wie können wir das auf unsere heutige Gesellschaft anwenden. So, und diese gleiche Entwicklung mit ganz fürchterlichen Strukturen zwischendrin im Rahmen des Christentums oder im Namen des Christentums sind ganz furchtbare Verbrechen begangen worden, sind Menschen, vor allem Frauen, unterdrückt worden ohne Ende. Das hatte mit dem Christentum als Religion nichts zu tun, sondern das war eine Frage der gesellschaftlichen Entwicklung, in der nun ein Land, eine Gesellschaft sich gerade befand. So, und das führt uns eigentlich zu dem, denke ich mal, worüber wir uns ja heute hier unterhalten wollen. Wir wollen ja sprechen hier über Deutschland jetzt im Moment. Das ist ja unser Thema. So, und ich habe so gedacht, ich habe im Vorfeld auch nochmal wieder ein bisschen gelesen. Das Thema beschäftigt mich sowieso immer, weil Ich habe früher viel, als ich noch mehr Zeit hatte, viel Führungsfrauen gecoacht, viel jungen Frauen auch geholfen, sich weiterzuentwickeln, Vorträge in dem Bereich zu halten. Das heißt, die Frage der Entwicklung, der Zusammenarbeit der Geschlechter zu beiderseitigem Nutzen und zum gesamtgesellschaftlichen Nutzen war immer ein Thema für mich. Das ist natürlich jetzt seit einigen Jahren noch mal intensiver auch im Austausch mit anderen Ländern oder anderen Religionen noch mal relevant. So, und nun habe ich gedacht, wenn man Texte liest von islamischen Personen, die in Europa leben, männliche oder weibliche Mitbürger oder Mitbürgerinnen, jetzt war es gerade doppelt gemoppelt, dann ist es so, dass die ganz oft, oder dass einem klar wird, wenn man sie liest, dass sie hier sind, weil sie unsere gesellschaftliche, zivilisatorische, kulturelle Entwicklung hochgradig schätzen, sonst wären sie ja nicht hier. Das heißt, das, was ich mir als Fazit von meinen zwei Seiten hier aufgeschrieben habe, würde ich eigentlich jetzt schon direkt gerne sagen, weil das so wichtig ist. Ich glaube, die Frage, wie wir uns mit den Auswirkungen individueller Religiosität, das ist ja nicht nur Islam, da gibt es ja jede Menge andere Religionen in Deutschland auch, die sich mehr oder weniger konstruktiv verhalten. Die Frage, wie wir damit umgehen, ist nicht nur, haben wir nicht nur die Verantwortung gegenüber den Menschen deutschen Ursprungs, die hier leben, sondern mindestens so viel gegenüber den sehr, sehr vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, um hier mit uns zu leben, weil sie diese Kultur, diese Zivilisation, diese Gesellschaft schätzen. Und denen sind wir mindestens so viel schuldig, dass wir uns mit den Themen auseinandersetzen und auch sehr deutlich definieren, was unsere Kultur und Zivilisation ausmacht. Und da nicht eine falsch verstandene, früher sagte man Multikulti oder ich weiß nicht was. Es geht darum, dass jeder Mensch das Recht hat, in gleicher Weise auf dem Boden des Grundgesetzes hier in Deutschland sein Leben zu leben und sich zu verwirklichen. Und das ist ein so extrem hohes Gut, dass wir das sehr sorgfältig schützen müssen. Und in dem Zusammenhang vielleicht die Frage, ich sag mal so, wenn alles, was ich sage, ist natürlich sowieso subjektiv, logisch, aber auch manchmal übertreibt man, indem man vereinheitlicht. Und natürlich sind immer die Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Also Dinge, die ich sage, sind eine statistische Größe, nicht zwingend auf einzelne Menschen zu sehen. Ich habe mir überlegt, warum ist das denn so, dass wir hier in Deutschland so sind, wie wir sind. Was ist denn überhaupt Geschlechtergerechtigkeit? Und da habe ich so gedacht, das gibt gar keine abstrakte Definition, sondern das definiert sich ja immer aus der gesellschaftlichen Realität. Und ich habe so gedacht, wir müssen einfach nur mal bei uns selber gucken. Deutschland 1954 bin ich geboren. Da gab es keine Frauen in Führungspositionen. Da mussten Frauen ihre Männer fragen, wenn die arbeiten gehen wollten. Wenn eine Frau ungewollt schwanger wurde, fiel die durch alle soziale Raster und war ein gefallenes Mädchen und wurde nicht wieder angeguckt. Die katholische Kirche war ein absolut rigider, hierarchischer Haufen. Schlimmster Güte. Das heißt, wir haben in Deutschland vor 50, 60 Jahren eine gesellschaftliche Struktur gehabt, die so anders ist wie die heute, dass wir uns das kaum noch vorstellen können. Ist aber gar nicht so lange her. Oder wenn man gleichzeitig mal guckt, Deutschland ist ein Fliegenschiss auf der Landkarte, Europa auch im Grunde. Wir sind gesellschaftlich gesehen sehr weit entwickelt. Ich behaupte das jetzt mal, ja, weil ich denke, man muss mal gucken, wie gut geht es den Menschen. Danach kann man beurteilen, ob eine Gesellschaft weiterentwickelt ist oder nicht. In anderen Regionen ist es völlig anders. Im Amazonas gibt es noch Völker, die leben mit Bogen und in Hütten und haben kaum Kontakt zur Zivilisation. Auch wenn ihnen das weit hergeholt zu sein scheint, das ist aber Realität. Und es gibt in Südamerika, in Asien, in vielen anderen Gegenden der Welt gesellschaftliche Strukturen, die in keinster Weise in irgendeiner Form Ähnlichkeit mit unserem Grundgesetz haben. So, das heißt, wir dürfen nie vergessen, wenn wir über die Dinge sprechen, die uns am Herzen liegen, können wir nur über Deutschland, Europa sicher auch reden. Alles andere, was wir sonst tun, müssen wir uns sehr sorgfältig überlegen, weil das sind andere Gesellschaften mit einer anderen gesellschaftlichen Entwicklung. Was wir natürlich nie vergessen dürfen, ist, dass es inzwischen in der Regel weltweit anerkannte Menschenrechte gibt. Und wenn gegen die eklatant verstoßen wird, dann müssen wir vielleicht auch was dazu sagen, wenn das in anderen Ländern passiert. Aber ich sag mal, Frauenrechte, wie wir sie verstehen, sind sozusagen nochmal ein i-Tüpf drauf. Was ich mir überlegt habe, ist, wieso ist das denn eigentlich so, dass das bei uns verhältnismäßig gut funktioniert hat bisher? Und ich könnte mir vorstellen, oder ich bin der Meinung, dass die Form der Kultur und Zivilisation, wie wir hier in Europa haben, tatsächlich viel mit dem Christentum zu tun hat. Zumindest mit dem, wie es sich nach den schlimmen Auswüchsen des Mittelalters entwickelt hat. Dass das Christentum von der Würde des Menschen spricht und damit jeden meint. Und auch die Individualisierung und auch das Thema Gewissen. Es ist ja so, wenn man genau hinguckt, innerhalb der Kirche, auch der katholischen Kirche, ist es so, dass im Endeffekt die entscheidende Instanz für jeden Menschen sein Gewissen ist. Und das ist eine absolut individuelle Thematik. Meines Erachtens hat das viel damit zu tun, dass wir diese zivilisatorische, kulturelle Entwicklung durchlaufen haben. Ein zweiter Punkt, der vielleicht was damit zu tun hat, das wird viel zu selten so definiert, meines Erachtens. Es gibt das sogenannte Gewaltmonopol des Staates. Das kann man überhaupt gar nicht hoch genug einschätzen. Das heißt nämlich, dass in unserer Gesellschaft die Anwendung von Gewalt, egal aus welchem Grund und egal gegen wen, grundsätzlich verboten ist. Grundsätzlich. Der Einzige, der Gewalt ausüben darf, ist ein vorher dazu ausersehener und mit irgendwelchen Eiden versehener Beamter als Polizeibeamter oder sonst was. Das heißt, der Staat sagt, liebe Leute, wer versucht in irgendeiner Form sich durchzusetzen per Gewalt, kriegt ein Problem mit der Gesetzgebung und anschließend mit dem Gericht und anschließend möglicherweise weitergehend. Was heißt das denn? Das heißt, dass wir in Europa zunehmend gewaltloser werden. Und das ist ja nicht nur im öffentlichen Raum so, sondern was viel wichtiger ist, und damit komme ich gleich wahrscheinlich erstmal zu meinem letzten Punkt, dass auch im privaten Raum die Anwendung von Gewalt extrem runtergegangen ist. Als ich klein war, war das Verprügeln von Kindern noch in vielen Familien eine Form von Zuwendung, nach dem Motto, die müssen ja erzogen werden, das tut ihnen gut. Das sagt heute kein normaler Mensch mehr. Das heißt aber auch, dass wenn innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb von Familien Gewalt zunehmend abnimmt, dann erzeugt sie auch keine Gewalt mehr. Weil, und damit komme ich gleich zu der Frage, wer übt denn Gewalt aus? Das sind in der Regel Menschen, die selber welche erfahren haben. Das heißt, es scheint so zu sein, ich kann das auch nur referieren von dem, was ich lese. Ja, ich bin keine akademische Universitätsfrau in dem Zusammenhang. Ich beschäftige mich allerdings viel mit dem Thema. Es scheint so zu sein, dass Gewaltausübung auch hier in Deutschland oft von jungen Männern, fast nie von Frauen, auch einfach mal als Tatsache festzustellen, weder deutsche noch andere Frauen, sondern es sind in der Regel männliche Menschen, dass die oft aus Familien kommen, in denen Gewalt als Erziehungsprinzip nach wie vor ein Standard ist. Und das bleibt nicht in Kleidern stecken. Und dann wird das Verhältnis nach außen zu anderen Menschen auch gewaltorientiert sein. Das heißt, wir müssen hier in Deutschland extrem gucken, dass wir den Menschen klar machen, dass Gewalt in Deutschland nicht toleriert wird. Und zwar nicht nur für die Menschen, die keine Gewalt anwenden, sondern gerade auch für die Menschen, die Gewalt anwenden, weil die dadurch, dass sie selber Gewalt ausüben, sich selber auch schädigen, weil das eine destruktive Form des Lebens ist. Die geht nach außen und nach innen, ist die destruktiv. Und es ist so, dass Menschen, die Gewalterfahrung haben, für die ist es die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, ist niedriger als bei jemand, der das nie erfahren hat. Außerdem ist es so, dass gelernt wird, der Starke setzt sich mit Gewalt durch, der Schwache hat Pech gehabt. Dann heißt das ja in einer Gesellschaft, wer sind die Schwachen? Das sind immer die Kinder natürlich, das sind aber auch eher Frauen, weil wenn es um körperliche Gewalt geht, ist das so in der Regel statistisch, oder Homosexuelle oder andere Gruppen in der Gesellschaft, die nicht die gleiche körperliche Machtausübung wollen können, wie auch immer. Das heißt, hier in Deutschland haben wir es im Wesentlichen geschafft, die Gewaltfreiheit des Umgangs miteinander hinzukriegen. Und das, wie gesagt, ist ein extrem hohes Gut. Das heißt, dieses Thema Gewaltmonopol des Staates muss bleiben. Es kann nie angehen, dass man in irgendeiner Form der Meinung ist, man müsse nun Selbstjustiz üben, in welcher Form auch immer, weil das die Struktur der Gesellschaft untergräbt. Sondern wir müssen uns und allen Menschen, die zu uns kommen, von mir persönlich herzlich willkommen sind. Die Welt ist eins. Jedes Land sollte, so gut es geht, sich mit anderen verbinden und die Kräfte und die Möglichkeiten, die es hat, auch anderen Menschen zur Verfügung stellen. Aber wir sollten jedem Menschen, der zu uns kommt, klar machen, dass die Akzeptanz dieser Regeln, man braucht ja nur im Grundgesetz zu gucken, ja, ist ja jetzt auch nicht so schwierig, dass die nicht verhandelbar ist und dass die auch geahndet wird, im Sinne von nicht Bestrafung, im Sinne von Zahn um Zahn oder sowas, sondern dass es gehindert wird, dass es wieder passiert. Entweder indem jemand abgeschoben wird, oder indem jemand in eine therapeutische Einrichtung kommt oder indem jemand eine Hilfestellung bekommt, sein Leben besser in den Griff zu kriegen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wir den Menschen, die zu uns kommen, mehr Möglichkeiten geben müssen. Ich glaube, dass die Anzahl der Hilfestellungen, sei es Sprachunterricht, sei es Unterricht in der Frage, was ist eigentlich Deutschland, sei es Hilfestellung, einen beruflichen Weg zu finden, um auf eigenen Füßen stehen zu können, da machen wir noch immer viel zu wenig. Wir müssen verstehen, glaube ich, dass das nicht eine irgendwie mal zu schulternde Veranstaltung ist, sondern dass es eine zentrale Staatsaufgabe ist, wo wir viel mehr Geld reinstecken müssen. Und wo es vielleicht auch wichtiger ist, da Geld reinzustecken, als in, ich weiß es nicht, irgendwelche Großbauten, welcher Art auch immer, obwohl ich Kultur liebe. Man muss Prioritäten setzen. Und ich glaube, dass die Integration von Menschen, die zu uns kommen, die wichtigste Aufgabe ist, die wir hier in Deutschland haben. Was ich natürlich auch noch längere Erklärungen zu abgeben kann, aber das weiß ich gar nicht, ob das jetzt unbedingt so ein Punkt ist, zu gucken, wie ist es denn mit der Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland bestimmt, ganz unabhängig jetzt davon, welche Menschen zu uns kommen oder nicht. In Deutschland ist es immer noch Fakt, dass wir deutlich weniger Frauen in Führungspositionen haben, und zwar sowohl in der Politik als auch in Verbänden und Organisationen, in Unternehmen und in der Kirche schon mal überhaupt gar nicht. Wobei Kardinal Wölki das ja hier gerade ein bisschen ändert. Frauen in Positionen, die nicht Führungspositionen sind, gibt es mehr. Dafür kriegen die weniger Gehalt als die Männer. Deutschland ist Schlusslicht in Europa bei Frauen in Führungspositionen. Kann man sich auch mal überlegen, warum. Frauen haben nach wie vor eine Berufs- oder Studienwahl, die dazu führt, dass sie in Berufen tätig sind, die definitiv weniger an Gehalt und Entwicklungsmöglichkeiten bieten als andere. Es machen nach wie vor viel mehr Frauen Elternzeit als Männer. Auf der anderen Seite fehlen uns Männer ohne Ende als Erzieher und Grundschullehrer, weil den Jungen das positive männliche Vorbild fehlt, gerade bei Familien, wo alleinerziehende Mütter da aktiv sind. Und eine Bemerkung am Rande, es gibt wohl eine Analyse, dass deutsche junge Männer, die sich in die arabischen Länder begeben, um dort möglicherweise als Dschihadist aktiv zu werden, dass die mehrheitlich ohne Vater aufgewachsen sind, was auch eine interessante Zusammenhang ist. Also ich zitiere das. Was sind denn die Gründe für diese immer noch nicht wirkliche Gleichberechtigung? Es gibt einmal soziale, strukturelle Faktoren, also gesellschaftliche, und es gibt psychische, individuelle. Bei den sozialen, strukturellen ist es immer noch so, dass Unternehmenskulturen männlich strukturiert sind, nämlich hierarchisch und patriarchal. Das sind Frauen in der Regel nicht, sind mehr gruppenorientiert, mehr diskursorientiert. Es ist auch so, dass in diesen Unternehmenskulturen die männlichen Menschen jetzt nicht so zwingend begeistert sind, weitere Konkurrenz zu kriegen, gerade auch die Jüngeren nicht. Je mehr Frauen Interesse haben, desto weniger ist die Chance, eine Führungsposition zu kriegen. Das ist einfach so. Außerdem ist es immer noch so, dass Arbeitszeit gleich Machtzeit ist. Wer abends um 6 weg ist wegen der Kinder, sieht alt aus, wenn die nächste Kungelrunde läuft. Die geht nämlich erst um 7 Uhr los. Es gibt Analysen, ob Unternehmen, die gleichmäßig von männlichen und weiblichen Menschen geführt werden, ökonomisch erfolgreicher sind. Es gibt Analysen, die sagen, ja, ganz toll. Und es gibt welche, die sagen, völliger Quatsch, alles Blödsinn. Da kann ich Ihnen jetzt rauf und runter, ich weiß das auch nicht. Ich kann nur sagen, was ich sehe. Ich bin ja jetzt seit 35 Jahren in Unternehmen unterwegs. Es gibt so einen blöden Spruch, der heißt, der Fisch stinkt immer vom Kopfe. Das heißt, wenn Sie sehen, wer da oben drüber turnt, können Sie davon ausgehen, dass Sie wissen, wie die Kultur von dem Laden ist. Die stinkenden Köpfe, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren, waren bisher alles Männer. Das heißt, da, wo es schiefgegangen ist, ich meine, wir haben ja in den letzten 10 Jahren unendlich viele Banken, Unternehmen, was auch immer, platt gehen sehen, weil irgendwer sich so vollständig daneben benommen hat, dass sowohl er selber dann hinterher nicht mehr da war, wo er vorher war, als auch die Unternehmen gelitten haben. Das waren alles Männer, einfach mal nur als Faktum. Es ist dann so, dass die Frauen, wenn die keine Führungsjobs kriegen, natürlich, wenn sie Kinder kriegen, dann auch leichter den Griffel hinlegen als männliche Menschen. Dann haben wir immer noch das Thema Kinderbetreuung. Ist immer noch nicht so, dass man damit zufrieden sein könnte. Vielleicht interessant noch, alle Berufe, die einen gewissen Prestigeverfall erleiden, werden von Frauen übernommen. Also wir haben in Zukunft im Wesentlichen Ärztinnen, Juristen im Staatsdienst und in der Uni entwickelt sich das auch gerade. Das heißt, Männer gehen da weg, wo es weniger Geld gibt und das Prestige sackt, da gehen dann Frauen hinterher. Ist jetzt nicht so schlecht, weil die meisten Richterinnen sind schlauer als die Richter, die das mal, aber gut, das ist so Geschmackssache. Das war mal eine Zusammenfassung der Struktur. Jetzt zu dem Thema psychische Strukturen. Frauen. Mehr Frauen, deutlich mehr Frauen als Männer, haben ein fehlendes Selbstbewusstsein oder ein nicht so besonders dolles. Die scheuen sich vor Konkurrenz, vor deutlicher Auseinandersetzung, wollen keine Macht haben. Geld interessiert sie auch nicht so sehr. Sie haben Freude an der Arbeit, hoffentlich, finden das toll, sind werteorientiert, kommen gar nicht auf die Idee, sich als Familienernährer zu betrachten. Und solange Frauen so eine Mentalität haben, wird das nichts. Weil, ich meine, das Bewusstsein bestimmt das Sein, behaupte ich jetzt mal in Umdrehung von Herrn Marx. Frauen sind immer noch der Meinung, ihre Hauptaufgabe sei, besonders attraktiv zu sein, nicht aktiv, sondern reaktiv, und dass Frauen gesellschaftlich weniger wichtig sind als Männer. Die gucken sie bei sich selber. Wenn sie zu einem Arzt kommen, Chefarzt, und da sitzt eine Frau, oder wenn sie, weiß ich nicht, eine neue Chefin kriegen und nicht einen Chef, das ist immer noch im Kopf, auch wenn es bewusst nicht so wahrgenommen wird. Ganz platt, in Unternehmen gewinnt Imponierverhalten gegenüber Kompetenz. Frauen sind ja nicht weniger schlau oder weniger gut ausgebildet. So, das ist so ein Punkt. Wenn wir uns da nicht selber bewegen als weibliche Menschen, dann wird das nichts. Und zu warten, dass wer anders einem hilft, ist so, wie hieß sie nochmal, Cinderella? das bringt auch nichts, muss man schon selber machen. Ganz wichtiger Punkt ist, solange junge Damen männliche Menschen heiraten, genau, ich sage jetzt noch den Satz, müssen sie sich nicht wundern, wenn mit der Karriere nichts wird. Weil die heiraten dann Männer, die 4 bis 6 Jahre älter sind. Die sind dann auch, wenn die Kinder kommen, 4 bis 6 Jahre länger im Job, haben dementsprechend ein höheres Gehalt. Wer bleibt zu Hause? Der mit dem niedrigeren Gehalt. Könnte ich noch mehr zu sagen, aber dann will ich es jetzt erstmal dabei belassen.
Vielen Dank. Ich gebe Ihnen jetzt gerne nochmal das Wort, wenn Sie darauf reagieren möchten, vielleicht einige Gedanken bekommen haben.
Ja, ein Punkt, ich weiß nicht, das ist eigentlich nicht das Thema, aber weil Sie auch das Thema Gewalt betont haben, dass dann so in Deutschland Gewaltfreiheit gibt. Es ist schön, aber was sagen Sie dann dazu? Vor einiger Zeit war eine Studie, dass dann jede dritte deutsche Frau Gewalt in der Ehe erlebt und auch die ganze Missbrauch der Kinder, die wir in der Familie, im Bekanntenkreis, in wirklich so vertraute Umgebung dann haben, da kann ich nicht von Gewaltlosigkeit hier sprechen. Das ist auch die Statistik, die wir kennen, die Menschen, die darüber reden, also Dunkelziffer sind ja viel größer. Und ist klar, in der Schule wird nicht mehr gehauen, wird nicht auf den Finger geschlagen, aber in der Familie die Gewalt, auch dann männliche Gewalt, ist immer noch vorhanden.
Stimmt. Also ich sagte ja eben schon, es gibt weder schwarz noch weiß, sowieso nie. Es ist immer eine Frage, in welchem Prozess man begriffen ist. Und ich sag mal, wenn man diese Kindermissbrauchsgeschichte, die ja nun in den letzten Jahren hochgekommen ist, überall da, wo es Kinder gab und männliche Betreuer, das war ja die Hauptsituation. Ich will das nicht runterreden, aber es sieht so aus, als ob das in der Massivität, wie das erfolgt war und wie das heute rausgekommen ist, in den Institutionen nicht mehr erfolgt, weil es ein deutlich höheres Bewusstsein gibt. Früher gab es das ja gar nicht. Die Eltern, wenn ein Kind kam, haben gesagt, du hast doch nicht mehr, da rede ich so Quatsch. Ja, so. Das gibt es heute nicht mehr. Das heißt, ich glaube, dass die Tatsache, dass das alles rausgekommen ist, schon ein Schritt ist. Schrecklich genug, wie es war, aber ein Schritt in diese Richtung ist. Und ich glaube, dass das deutlich abgenommen hat. Diese Studie, jede dritte Frau erleidet Gewalt in ihrer Ehe, das kann sein, das ist ja immer so eine Sache, wie wollen sie sowas wirklich rausfinden? Ja, das sind immer Statistiken, da weiß man auch nicht, wie die das gemacht haben. Ja, immer die alle Frauen, die einen, ja, ich werde geprügelt. Aber das ist immer so eine ganz schwierige Sache. Natürlich ist Deutschland kein gewaltfreies Land, schön wär's. Mir ging es darum zu gucken, wie haben wir uns entwickelt. Und wenn man sich das anguckt von 50er Jahren, letzte Jahrhundert, und heute ist eine massive Veränderung. Und ich sag mal, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, scheint es so zu sein, als ob die Menge der Gewalt, die erfolgt in Deutschland, deutlich geringer ist als in vielen anderen Ländern oder in den meisten anderen Ländern. Das sieht so aus. Und erkennbar wird es auch an der Qualität des öffentlichen Umgangs. Das ist ja verhältnismäßig friedlich. Es ist es nicht, wenn man inzwischen ins Netz guckt, das wäre auch mal so ein Thema, dass da diese ganz erstaunlichen Dinge im Netz passieren. Ich glaube, dass das in jeder Gesellschaft Menschen gibt, die, das ist ja auch so, die persönlich nicht glücklich sind, weil kein glücklicher Mensch schreibt solche Sachen, sondern sehr frustriert, sehr unglücklich sind. Und im Netz ist man anonym und macht natürlich die Dinge ganz anders, als wenn man jemand gegenüber sitzt. Ich habe nur den Eindruck, wenn ich eben unterschiedliche Länder angucke, dass das in Deutschland auf dem richtigen Weg ist, sagen wir mal so. Ja.
Ja, vielen Dank. Mit diesem Wort würde ich gerne einen Schlussstrich unter diese Veranstaltung ziehen wollen. Nur noch eine Anekdote zu erzählen, weil das Kopftuch uns doch sehr beschäftigt hat heute Abend. Ich habe einen Bekannten, der ist katholischer Priester in Pakistan, ein Pakistani, und der hat mir mal ein Bild mitgebracht von einer Frauenkonferenz in Pakistan und hat zu mir gesagt, so jetzt sag mir mal, wer sind die Musliminnen, wer sind die Christinnen, wer sind die Hindus? Und sie haben alle Kopftuch getragen und ich konnte es nur erkennen, die Hindu-Frauen hatten einen Punkt, wenn sie verheiratet waren. Die Christinnen haben ein Kreuz getragen, also habe ich geschlossen, sind die anderen Muslime. Und er hat mir ganz klar gesagt, das ist in Pakistan so.
Eine kulturelle Frage.
So, eine kulturelle Frage. Und Johannes Rau hat mal gesagt bei seiner Rede in Wolfenbüttel, dass das Kopftuch viele Facetten und Möglichkeiten der Interpretation bietet, gerade von denen, die es nicht tragen, man aber die Deutungshoheit denen lassen soll, die sich dafür entscheiden. Fand ich sehr schön und sympathisch von ihm. Aber was ich gemerkt habe, ist, die Rechnung ist ja aufgegangen. Wir sind unter uns hier in der Runde schon in den Dialog gekommen. Sie haben nicht nur mit uns geredet, sondern Sie haben auch untereinander und miteinander geredet. Und das ist ja das, was wir eigentlich bezwecken wollen, Sie ins Gespräch miteinander zu bringen. Der BKU ist ein wichtiger Partner dazu durch die vielen Veranstaltungen, die Sie in Ihrem Bereich anbieten. Dieses Haus hat das Thema des interreligiösen Dialogs auch auf der Agenda und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit hier wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gute Zeit, ob Sie sich jetzt auf Weihnachten vorbereiten oder nicht, dass Sie diese Tage genießen mögen. Vielen Dank und alles Gute.